Wir machen ja mit der gesamten Gemeinde einen Gabentest. Ich glaube, fast alle, die jetzt heute auch hier sind, nehmen daran teil. Und wir haben hier in unserem Buch, was uns begleitet, einen Text gelesen, an den ich euch heute erinnern möchte und mit dem, über den ich mit euch heute sprechen möchte. Ich will es euch nochmal vorlesen. An mehreren Stellen in diesem Buch sprechen wir davon, dass Gott der Geber deiner Persönlichkeit ist und du sie in Gottes Welt einsetzen sollst. Die Bibel nennt das, also dies zu tun, das Reich Gottes. Jesus benutzte diesen Begriff so häufig, rund 100 Mal, dass ihn die Leute damals fragten, wann kommt denn das Reich von Gott? Diese andere Welt Gottes. Jesus gab eine interessante Antwort. Das Reich Gottes ist nicht etwa in ferner Zukunft, sondern es ist jetzt schon da. Gottes Anderswelt ist überall dort, wo sein Wille getan wird. Also, eben haben wir gelesen, sein Wille ist, dass wir das, was er uns gibt, für ihn einsetzen. Wo Gottes Liebe Raum gewinnt, erfahren Menschen Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und Schönheit. Hier mal ein Hinweis, wenn wir am Abschluss das Lied singen. Denkt bitte nochmal an diesen Satz. Wo Gottes Liebe Raum gewinnt, erfahren Menschen Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und Schönheit. Dort kann Unerwartetes geschehen und Undenkbares Wirklichkeit werden. Jetzt gibt dir Gott deine Gaben, die er dir so gibt. Und dann schaust du dir das an und guckst da drauf und denkst so, ja gut. Ich meine sogar, dass ich jetzt am Mittwoch was gehört habe. Ja, Gabe des Glaubens. War noch, glaube ich, bei uns die meisten Punkte. Oder helfen. Kann auch jeder. Meine zweitmeisten Punkte. Dann schaust du das an und dann denkst du, ja, ich würde gern andere heilen. Dann würde das Reich Gottes sichtbar. Wenn ich ein Wunder tun könnte. Feuer vom Himmel. Oder wenn Dürre ist, Wasser. Du guckst dir das an und denkst, ich habe nichts. Was bin ich schon? Was sind schon meine Gaben? Da gibt es die Geschichte von dieser Frau. Die schaut in ihren Küchenschrank. Sie schaut, was sie noch hat und findet etwas so in der Art. Nicht in so einem schicken Glas, nicht in so einer schicken Flasche, sondern irgendwie, obwohl die Flasche könnte sogar schicker sein als das, was wir heutzutage so haben. Es ist 3000 Jahre her etwa. Ja, sie guckt in ihren Küchenschrank und findet eine Handvoll Mehl. Das ist etwa eine Handvoll, so eine große Hand. Ich würde wetten, die Frau hatte nicht so eine große Hand. Es ist so viel. Und ein wenig Öl, sagt sie. Also möglicherweise weniger, als hier in dieser Flasche noch ist. Sie schaut sich das an und betrachtet ihre Situation. Rechnet zusammen, was noch so da ist. Ihr Mann ist tot. Vermutlich kurzfristig verstorben, weil sie hat ein Kind. Und so wie die Bibel es berichtet, kann dieses Kind anscheinend nicht für den Unterhalt mitsorgen. Sie ist allein anscheinend dafür verantwortlich und sie merkt, okay, das ist alles, was ich habe. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir die Situation vorstellen, dass du schaust und du hast wirklich nur noch eine Handvoll Mehl und ein wenig Öl? Ich meine nichts Vergleichbares, so wie meine Vollkasko zahlt nicht, ja, das Auto ist weg. Nicht sowas. Nicht sowas wie, ich muss mir einen neuen Job suchen. Ich meine eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl. Vermutlich würden wir es genauso machen wie diese Frau. Wir würden uns die Situation angucken, würden zusammenrechnen, okay, da ist unser Kind, ich kann es nicht ernähren. Und mein Mann ist tot. Die Welt ist erbarmungslos um mich herum. Ich lebe in einer Welt, wo andere nicht dazu angehalten sind, mir zu helfen. Das Beste ist, ich werde sterben. Also gehe ich nochmal los, sagt sie sich, und ich sammle ein wenig Holz zusammen. Aus dem bisschen, was ich da habe. Ich werde nochmal ein Feuer machen, werde das zubereiten, ein bisschen Brot versuchen aus dem Mehl und dem Öl zu machen. Und dann werde ich das mit meinem Kind essen. Und dann werden wir sterben. Das ist ihr Plan. Mehr hat sie nicht. Zur gleichen Zeit ist da ein Mann, da sieht Gott, wow, was ein Typ, den kann ich gebrauchen. Der ist in der Lage, zu einem König zu gehen und dem meine Meinung zu sagen. Elia heißt er. Eine große Nummer. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber man sah ihm an, welche Gaben er hat. Der konnte reden. Ja? Und wenn der geredet hat, dann waren die Leute still, dann waren sie beeindruckt. Selbst der König. Selbst der König. König Ahab regiert das Land und es ist unter ihm ein gottloses Land geworden. Aber keine erfolglose Zeit. Ahab war ein Dealmaker. Ahab war einer, der wusste, was muss ich tun, damit das rauskommt, was ich haben will, was ich erreichen will. Also hat er die Phönizierin geheiratet. Der hat den König Isbal gesagt, also, wie sieht's aus, deine Tochter und ich und dann sind unsere Völker Freunde, so im klassischen Sinn. Ja? Und die haben geheiratet und dem Nordreich Israel ging's gut. Das waren ganz gute Zeiten. Aber komplett gottlose Zeiten. Weil Jezabel hat natürlich ihren Gott mitgebracht nach Israel. Den Gott Baal, den Gott des Regens und der Fruchtbarkeit. Und es läuft. Die beten diesen Gott an und es läuft. Alle Deals, die gemacht wurden, machen das Volk reicher. Und dann kommt dieser Elia im Auftrag Gottes. Geht dahin zu Ahab und sagt, Ahab, es wird nicht mehr regnen. Es wird eine Dürre kommen, bis ich sage, es ist vorbei. Das muss den König beeindruckt haben, weil Gott zu Elia sagt, sieh zu, dass du Land gewinnst. Mach, dass du wegkommst. Du bist in Gefahr. Man muss sich auch mal vorstellen. Man denkt so, okay, der geht da und sagt eine Dürre an oder so. Aber was er ja als erstes mal macht, er beleidigt den amtierenden Gott. Ja, den Gott Baal. Das ist der König, der Gott des Regens. Ja, der sagt, es wird regnen und wir beten den an und der ist mächtig. Und dann kommt dieser Typ daher und sagt, nö, da wird kein Regen mehr kommen. Das ist eine direkte Beleidigung des Gottes, der da gerade angebetet wird. Das muss so beeindruckend gewesen sein, dass tatsächlich Ahab versucht hat, Elia umzubringen. Und Gott sagt zu Elia, geh, und jetzt kommen so diese Geschichten, die der ein oder andere von euch vielleicht sogar auswendig kann. Ne, so Elia geht und Gott sagt, du pass mal auf, ich habe die Raben angewiesen, dich zu ernähren. Die werden dir Nahrung bringen. Und in dem Bach wirst du trinken. Geh da hin. Elia macht das. Also Elia ist offensichtlich mit Riesengaben gesegnet. Der kann reden, der hat die Gabe der Prophetie, der kann in die Zukunft gucken. Der hat den direkten Draht zu Gott. Wenn man sich den anschaut, okay. Aber einfach wird es ja für Elia auch nicht. Die Logik ist klar, oder? Er sagt eine Dürre voraus und Gott sagt ihm, du wirst aus diesem Bach trinken. Bei uns hinterm Haus, da wo ich wohne, da läuft ein Bach, Nümner Bach heißt der. Der hat 1,5 Jahre, war der voll mit Wasser. Ich jogge da immer lang morgens und gucke mir das an und denke, wow, der Nümner Bach, da ist Wasser drin. Seit 2 Wochen ist der trocken. Da läuft nichts mehr nach. Wir merken das alle, ne? Wir freuen uns über das schöne Wetter, wir freuen uns, dass es trocken ist und endlich mal nach dieser langen Regenzeit. Aber bei Elia war es genauso, der Bach versiegte langsam. Es war immer weniger Wasser, dass er fast verdurstet wäre. Aber wir hören in der Geschichte kein Murren von Elia. Er hat den Kontakt zu Gott. Er hat ja diese Gabe, dass Gott mit ihm spricht. Und Gott sagt ihm, pass auf, geh nach Phönizien. Also genau dahin, wo das Böse herkommt. Geh dahin, geh in diese Richtung. Und da ist eine Frau. Da ist eine Witwe. Und die habe ich angewiesen. Ihr merkt, wo es hingeht. Die habe ich ja angewiesen, dich zu versorgen. Der Elia kennt die noch nicht. Wir kennen die schon. Meinst du, die kann den Elia versorgen? Die sammelt doch gerade das Letzte zusammen, nur um noch ein Feuer machen zu können, weil wenn es da trocken ist, ist es da auch trocken. Und die hat nichts zu essen jetzt. Wir wissen auch warum. Weil es trocken ist. Es wächst nichts mehr und deshalb hat die natürlich auch nichts zu essen. Und die soll ernsthaft Elia versorgen? Elia macht sich natürlich auf den Weg und er trifft die Witwe. Von der ist ja auch wieder, ne, ich meine, haben Männer aufgeschrieben, wir wissen noch nicht mal den Namen. Und Elia trifft sie. Und er spricht sie an. Und er sagt zu ihr, ich habe Durst. Kannst du mir was zu trinken bringen? Und sie macht sich auf den Weg. Und er ruft dir hinterher. Und wenn du mir was zu trinken holst, dann bring mir was zu essen mit. Stell dir diese Situation vor. Ich stelle es mir vor. Und sie dreht sich um und schaut ihn an und sagt ihm, so wahr, dein Gott lebt. Ich bin hierher gekommen, um das Letzte zu sammeln, um zu sterben. Ich bin so fest von überzeugt? So fest von überzeugt, dass der Blick vom Elia alle Güte Gottes ausgestrahlt hat. Es war der Moment, wo auch Jesus schon da war in dieser Welt und wo Gott durch die Augen vom Elia in die Augen dieser Frau geschaut hat. Und er wird sie voller Güte angeschaut haben und wird gesagt haben, ja, aber tu das, was ich dir sage. Und jetzt frage ich dich, wo du dir deine Gaben anschaust und das geringschätzt und sagst, ey, Gabe des Glaubens hat doch jeder. Wer kann das nicht? Jetzt frage ich dich, stell dir vor, diese Frau hätte nicht die Gabe des Glaubens gehabt. Sie glaubte, sie lebte in einer völlig gottlosen Gegend. Da gab es keine Jahwe. Da war Baal dran. Aber sie hatte eine Gabe in sich, die das Größte ist, was man haben kann in dieser Welt. Gegen diese Gabe ist nichts, was Bestand hat. Es gibt nichts Größeres und nichts Schöneres, was man sich anschauen kann, als die Gabe des Glaubens. Dass ein Mensch, der glaubt an Gott einfach so, die musste keine Bibelstunden nehmen. Die musste nicht überzeugt werden, die musste nicht durch alle wissenschaftlichen Themen erstmal durch. Und die musste nicht hadern mit diesem Gott und sagen, ja, das kann diesen Gott nicht geben, so schlecht, wie es mir geht. Kennst du dieses Argument? Vielleicht nicht von dir selbst, aber mindestens mal von anderen. Wo ist denn dieser Gott? Sie glaubte, egal wie es ihr ging. Sie glaubte. Was wäre wohl aus Elia geworden, wenn sie nicht geglaubt hätte? Ja, Gott hätte einen anderen Weg gefunden, aber es war nun mal so. Weißt du, das ist Reich Gottes, was da geschah. Da war das Reich Gottes anwesend. Und dann merkt sie und fühlt, okay, vielleicht trägt mich mein Glaube. Und dann hat diese Frau noch eine zweite Gabe. Die Gabe des Helfens. So eine unbedeutende Gabe, oder? So etwas, was ja, kann ja jeder. Stell dir vor, diese Frau hätte nicht die Gabe des Helfens gehabt. Und sie geht los. Und nimm das bisschen, was sie hat. Und das Wort Gottes sagt, in der ganzen Zeit der Dürre, und die Bibel sagt, es waren 3,5 Jahre, wurde dieses Glas nicht mehr leer. Und die Flasche auch nicht. Da, wo Menschen ihre Gaben annehmen, da, wo Menschen sehen, was Gott ihnen gibt, da wird Reich Gottes gebaut. Da entstehen und passieren Dinge, an die wir heute noch nicht glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau sich hätte vorstellen können, dass in ihrer Küche ein Wunder geschieht. Das Wunder, das dafür sorgen wird, dass sie durch diese Zeit kommen. Mit einem kleinen Schlenker, muss man dazu sagen, fairerweise. weil es natürlich auch immer schon so war, dass Menschen, die auch Gaben von Gott hatten und auch diese sahen und erkannten, dann trotzdem manchmal so komische Ideen entwickeln. Weil das Wort sagt, diese Geschichte erzählt, dass dann auch noch zu allem Überfluss, als der Elia da war und von dieser Witwe versorgt wurde, dass der Sohn krank wurde von der Witwe. Und er starb. War tot. Und was sagt sie? Ach, Elia, du bist gekommen, um mir zu zeigen, was für ein schlechter Mensch ich bin. Gott will mir durch deine Anwesenheit zeigen, welche Sünden ich begangen habe. Wieso denken wir Menschen solchen Kram? Seit offensichtlich 3000 Jahren und mehr, und es hört nicht auf, wir denken so komische Sachen. Aber Gott will, dass du Wunder siehst. Egal, welche Gabe dir Gott in dein Leben hineinschreibt, in deinen Charakter, in deine Persönlichkeit. Gott will, dass du Wunder erlebst. Vielleicht jetzt in diesem Moment, wo du am Holz sammeln bist und am Zerbrechen über die Dinge, die so passieren. Wo du denkst, oh, wo soll die Zukunft noch hingehen? Was soll werden? Sagt dir Gott, schau an, wer du bist und was ich in dich hineingelegt habe. Und da, wo ihr euch trefft, meine Kinder, da entsteht Reich Gottes. Wo ihr die Dinge gemeinsam macht, da entsteht Reich Gottes. Weil Elia nimmt diesen Jungen und geht in ein anderes Zimmer dieses Hauses, und weil er den direkten Draht zu Gott hat, bittet er Gott darum, diesen Jungen zu retten, und der Junge lebt. Und das alles kurz, nachdem sie gerade dieses Holz gesammelt hat, mit der festen Absicht, sterben zu gehen. Wir sollten wieder daran glauben, dass Gott Wunder tut. Und nicht, weil es Elias gibt, sondern weil es auch Menschen gibt mit der Gabe des Helfens und des Glaubens. Weil nur gemeinsam entstehen diese Wunder. Was hätte Elia gemacht ohne diese Frau? Was hätte Elia gemacht ohne die Raben? Gott will, dass wir sehen, dass er große Dinge tun kann. Und das tut er, wenn wir alle zusammen unsere Gaben packen, sie zusammenpacken und für Gott Holz sammeln gehen. Und dass wir fest daran glauben, dass er Wunder tut. Und nicht gering schätzen, was sonst gibt. Weil da, wo Menschen ihre Gaben einsetzen, da entsteht Friede, da entsteht Freiheit, da entsteht Freude. Da passieren die Wunder, die die Welt braucht. Und eine Isabel und ein Ahab, die sollen ihr Ding machen. Und die, die die Gabe haben, sich von Gott beschenken zu lassen, die bauen das Reich Gottes. Und darum möchte ich mit dir beten. Ich bitte dich, dazu aufzustehen. Wo, Herr, führst du uns hin? Großer Gott, du siehst uns manchmal, wie wir an diesem Bach stehen, und wir merken, er versiegt und er wird uns nicht mehr lange ernähren. Und manchmal fühlt es sich auch so an, als würde uns nur noch bleiben, so den Rest zusammenzusammeln. Herr, manchmal fühlt sich das, was so vor uns liegt, genau so an. Aber Herr, Wir sind gesegnet durch das, was du in uns hineingelegt hast. Und wir wollen das nicht gering schätzen. Herr, vergib uns, dass wir oft gering schätzen, was du uns gibst. Die Gemeinschaft mit dir und die Gemeinschaft untereinander. Es ist alles, was wir brauchen. Dass wir dich haben und dass wir einander haben. Mit all unserer Unterschiedlichkeit und der gemeinsamen Absicht, dir die Ehre zu geben. Zu sagen, was du für ein wunderbarer und großer Gott du bist. Und wie schön und wie reich du unser Leben machst. Und wie oft du dafür sorgst, dass Mehl und Öl nicht versiegen. Und wie oft wir von dir hören in wunderbaren Worten. Und wie schön das alles ist in dieser Gemeinschaft, die du stiftest, Herr Jesus. Du bist unser Gott. Hab Dank, Herr, dass wir dich haben und dass wir einander haben. Amen.